have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Und heute schauen wir uns das Bigger Picture einer ganz bestimmten NBA Draft Class an. Es ist ja so ein bisschen Sommerloch, kann man glaube ich jetzt schon sagen. Wir warten alle geduldig oder auch eben weniger geduldig, je nachdem, auf die Entscheidung des LeBron James. Bis die noch nicht vollzogen ist und die Dominosteine, die drumherum fallen, dann eher kleinere sind, brauchen wir andere Themen. Und deswegen, wir haben es neulich mal irgendwann thematisiert, dass es vielleicht mal wieder Zeit für einen Redraft wäre. Und jetzt ist es soweit. Mein Name ist Lorenzo Ligresti und ich habe auch bei diesem etwas anderen Format unendlichen Bock, mit Julius Schubert hier ein bisschen über Basketball zu quatschen. Einen wunderschönen guten Morgen, mein Freund.
Einen wunderschönen guten Morgen an dich zurück. Wie geht's?
Gut. Gefühlt die letzten 2-3 Wochen sage ich es immer wieder, es scheint nicht aufzuhören, sehr, sehr viel zu tun, sehr viel steht an, aber wie wir immer zu sagen pflegen, so soll es sein, da möchte man sich nicht beschweren. Also ja, ich habe viel Arbeit gerade vor der Brust, aber ansonsten geht's mir fantastisch. Und selbst, wie geht's dir?
Wunderbar, ich habe ein sehr, sehr schönes Wochenende mit meiner bezaubernden Freundin hinter mir jetzt in Amsterdam. Das war sehr, sehr nice für uns beide, das erste Mal in dieser City. Hat uns sehr, sehr gut gefallen, bisschen kurz dann gewesen, nach hinten raus leider der Trip, aber das ist mit Hund dann auch einfach nicht anders zu regeln, dass man dann da jetzt keine Woche wegbleiben kann, ist dann natürlich auch klar, deswegen ging es dann halt nur übers Wochenende, aber es war absolut fantastisch, kann ich jedem nur empfehlen, gerade wenn man irgendwo in Deutschland wohnt, wo man es nicht allzu weit hat dahin, dann da mal fürs Wochenende hinzufahren, das kann man schon mal machen, gerade jetzt im Sommer. Hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass LeBron vielleicht seine Entscheidung da dann verkündet und entsprechend sich das ein bisschen beißt mit meinen Plänen dann dort. Aber dem war, wie wir jetzt mittlerweile alle wissen, nicht der Fall. Ansonsten, ich weiß nicht, willst du noch ein paar Worte zum WM-Finale sagen? Da haben wir jetzt noch gar nicht groß drüber geredet. Ist das was, wo es noch irgendwas Kleines zu besprechen gibt? Was hast du gehalten von dem Finale und generell? Jetzt von dem Ausgang dieser WM.
Ich war sehr zufrieden mit dem Ausgang des Finales. Es war und dann nochmal ein Reminder, dass sicherlich ein Finale mit englischer Beteiligung oder ein Finale mit französischer Beteiligung vielleicht das würdigere gewesen wäre. Ich glaube, Argentinien hat dann nochmal bei allem in Ehren, was Lionel Messi da fabriziert hat und was sie da fabriziert haben. Ich habe mich dann aber ziemlich drüber ausgelassen, dann auch am Ende. Also Argentinien hatte ja über 118 Minuten oder so keinen einzigen Schuss, was für ein WM-Finale einfach beyond absurd ist. Spanien hat dieses Spiel kontrolliert, Spanien war der verdiente Sieger. Ich hatte während des Spiels immer mal wieder die Angst, oh Gott, die machen das wieder irgendwie. Und sie waren ja dann in den allerletzten Momenten dieser Verlängerung sogar nah dran, es wieder irgendwie zu schaffen. Ich hatte vor der WM den Take, dass Argentinien nicht gut ist und spätestens im Viertelfinale ausscheiden wird. Und obwohl sie jetzt im Finale standen und das natürlich unterm Strich nicht unglaublich unverdient sein kann, wenn du Runde für Runde dich durchsetzt, ich fühle mich trotzdem irgendwo bestätigt in dem Take jetzt durch den Ausgang dieses Turniers, weil sie gegen Kap Verde und gegen Ägypten beinahe ausgeschieden wären und gegen Ägypten wahrscheinlich, wenn es der Fußballgott gerechter gehalten hätte, wahrscheinlich sogar ausgeschieden wären. Sie waren gegen die Schweiz über 70 Minuten oder so die schlechtere Mannschaft. Sie waren gegen England die schlechtere Mannschaft, bis dann England sich dagegen entschieden hat, weiterhin Fußball zu spielen. Und am Ende bin ich dann doch irgendwo sehr, sehr froh, auch wenn ich keine Antipathie gegen Messi oder keine Antipathie gegen Argentinien. Es hätte einen schlechten Beigeschmack gehabt, wenn dieses Team für die Spielweise, die sie dann auch an den Tag gelegt haben. Das wurde immer sehr glorifiziert in meinen Augen. Irgendwie Messi und seine Beschützer, Messi und seine Gang, Messi und die opfern sich alle für ihn auf und die beschützen ihn alle. Ja, okay, aber anderer Erkläreinsatz wäre halt vielleicht, es ist Messi und 10 Arschlöcher, die da auf dem Feld stehen. Es war gerade im Finale dann doch sehr viel Getrete und sehr viel Geschubse und sehr wenig Fußball. Und ich bin sehr froh, dass ein spanisches Team, was natürlich auch nicht die allergrößten Feuerwerke abgebrannt hat, weil sie einfach Spiele durch und durch kontrollieren und das ist meistens nicht sehr ansehnlich für den neutralen Beobachter, Aber man hat immer wieder gehört im Nachhinein des Finales, der Fußball hat gewonnen. Und das kann ich nur unterschreiben und das hat mich dann doch sehr gefreut.
Auf jeden Fall. Also ich finde es halt crazy, wenn, ich meine, ich jetzt als jemand, der das nicht wirklich verfolgt hat während des Turniers und generell den Fußball in den letzten Jahren nicht, aber wenn gefühlt das eine Team reingeht in das Finale mit dem Mindset, wir wollen uns irgendwie ins Elfmeterschießen retten, weil wir da dann eventuell eine 50-50-Chance sehen und halt im Game nicht. Also nicht einmal so richtig aufs Tor zu schießen, ist halt nuts. Und dass man es halt auch nicht mal so richtig probiert hat, nach vorne zu spielen oder an den Ball zu kommen und dass dann teilweise Zeitspiel begangen wurde, nur um zuerst die ersten 90 Minuten rumzukriegen und dann, als es noch 0-0 stand, auch dann die Verlängerung rumzukriegen, das kann ja auch nicht so richtig im Sinne des Erfinders sein. Und dementsprechend, ich habe jetzt keine große Sympathie für irgendeine dieser Mannschaften gehabt, aber das war schon der verdientere Ausgang dieser Partie und dementsprechend coole Sache, hätte mir natürlich als neutraler Fan ein bisschen spannenderes, nicht unbedingt spannenderes, aber hochwertigeres Finale gewünscht. Man weiß natürlich, dass Finals in der Regel nicht so sind, ähnlich wie jetzt Game Sevens. Das sind jetzt selten die absoluten Monsterspiele. So, wenn wir uns jetzt an die letzten WM-Finals zurückerinnern, das waren häufig Games, die halt 1-0 ausgingen oder im Elfmeterschießen entschieden wurden. Also das, was da vor 3,5 Jahren in Katar abging, das war halt so ein Once-in-a-Lifetime-Finale und nicht der Standard. Und dementsprechend war das ja auch einigermaßen zu erwarten, dass es jetzt hier kein 6-4 oder so wird. Aber es bestätigt natürlich auch mal wieder so ein bisschen das, was mich dann auch vom Fußball so ein bisschen weggebracht hat, dass du halt dann so ein Game schaust und 105 Minuten lang nicht wirklich irgendwas passiert. Und dementsprechend, ja, war das jetzt nicht unbedingt die WM, wo ich jetzt mir gedacht habe, Alter, jetzt wieder mehr in den Fußball reinkommen, sondern eher so, ja, ich bin schon auch richtig aufgehoben bei der NBA und ich freue mich auch so ein bisschen jetzt ehrlich gesagt, dass das Ding jetzt wieder vorbei ist und jetzt kann man sich wieder voll auf die NBA konzentrieren und sich darauf freuen, ohne abgelenkt zu werden. Das ist so ein bisschen mein Mindset dabei.
Das Problem ist für mich persönlich, dass jetzt, also die WM lag halt wirklich genau in diesen 2, 3, 4 Wochen, die ich am ehesten als Sommerpause bezeichnen würde. Klar, wir haben dann viel auch NBA-Content noch gemacht, nach der Draft Free Agency und so, aber das ist ja jetzt die letzten 2 Wochen dann doch ziemlich abgeflacht. Und jetzt, ich bin buchstäblich kommenden Freitag bin ich wieder im Einsatz, weil dann die neue lokale, regionale Fußballsaison, also wir hatten WFV-Pokalspiel covern am Freitagabend und dann geht auch die Bundesliga in nicht allzu ferner Zukunft wieder los und die anderen europäischen Ligen, also das war jetzt halt wirklich diese 2 Wochen, wo ich mal wirklich hätte sagen können, okay, kein Sport, jetzt wird mal ein bisschen gechillt, ach hey, ich habe ja noch eine Freundin und ein Privatleben. Und dann war halt WM. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich so sehr ins WM-Fieber verfalle, aber es war dann letztendlich doch so, dass ich mir viele Nächte um die Ohren gehauen habe, viele Spiele morgens noch im Real Life mir reingezogen habe, so gut wie jedes Spiel gesehen habe von dieser WM, was ziemlich verrückt ist. Aber so ist es nun mal. Das ist doch auch was Schönes.
Auf jeden Fall. Wir müssen eh gucken dann. Das wird jetzt der erste Sommer seit einer ganzen Weile ohne internationales Herren-Turnier. Klar, die Frauen werden bei der Heim-WM antreten, da werden wir auch einiges an Content zu machen auf jeden Fall, aber so dieses große Herren-WM, Herren-EM, Olympische Spiele, das fällt halt dieses Jahr weg und wenn dann LeBrons Decision getroffen wurde und daraufhin die restlichen guten Free Agents sich dann auch entschieden haben, dann wird es wirklich im August so ein bisschen Sommerloch sein, da müssen wir uns dann überlegen, ob wir eine Pause machen, wie lang die Pause sein wird, wie wir das Ganze füllen werden und da wird sicherlich auch noch der eine oder andere Redraft kommen. Wir haben das auch euch entscheiden lassen. Jetzt, wir haben gestern eine Umfrage gemacht auf unserer Instagram-Seite, instagram.com/doublestepback und haben 3 Jahrgänge, die wir als sehr interessant einschätzen, zur Auswahl gestellt. Das war 2014, das war der Jokic, Embiid, Randall Jahrgang, 2017 der Tatum, Mitchell, Markkanen, Lonzo Ball, Markel Fultz Jahrgang und der 2021er natürlich mit Franz und Evan Mobley und Scotty Barnes und diesen Dudes. Es gibt natürlich noch so viele Jahrgänge mehr, die interessant sind. Wir haben ja auch schon den einen oder anderen gemacht gehabt, 2018 und 2022. Und das ist natürlich immer ein sehr cooles Format, was bei euch sehr gut ankommt, worauf wir Bock haben und wo es natürlich jede Menge auch Content zu gibt, weil es sehr, sehr viele Draft-Jahrgänge natürlich gibt in NBA History. Und dementsprechend folgt gerne auf Instagram rein, wenn ihr bei der nächsten Umfrage auch wieder mitmachen wollt. Und in dem Sinne hätte ich gesagt, reden wir gar nicht so viel weiter um heißen Brei herum und starten direkt rein. Vielleicht möchtest du kurz erklären für potenzielle Hörerinnen und Hörer, die jetzt noch nicht genau wissen, was wir vorhaben, wie das aussehen wird, was jetzt genau passieren wird in der nächsten Stunde.
Genau, es gibt, würde ich sagen, oder was ich auch so höre bei Kolleginnen und Kollegen in anderen Podcasts, anderen Outlets, gibt es so zwei Arten des Redrafts. Einmal schaut man sich im Grunde einfach nur im Vakuum an, wer waren jetzt die besten Spieler seit diesem Draft-Zeitpunkt und rankt die nochmal neu. Das ist die Variante, die wir jetzt wählen werden, weil wir der Meinung sind, das würde einfach hier und da, wir werden natürlich auf die Situationen der damaligen Teams, gerade weil, das hatten wir gerade im Vorgespräch auch, es eine sehr, sehr interessante Draft-Konstellation war, gerade an der Spitze, weil wir diesen Philly-Boston-Trade 1-3 hatten. Natürlich wird es dann zur Sprache kommen und natürlich kann man dann auch gerne mal ein bisschen in Gedankenspielen sich vertiefen, wie wäre es anders ausgegangen, hätten die Philadelphia 76ers nicht Markelle Fultz an 1 gepickt, sondern den Spieler, den wir jetzt eben, ich schätze mal beide, an 1 haben in dieser Klasse. Aber das würde dann doch irgendwo zu weit führen, wenn man sich jetzt nochmal ins Detail reingräbt. Wie war die Situation der Minnesota Timberwolves damals? Ah, das war sogar ein Draft-Day-Trade, ne? War das nicht? Genau, Markkanen war der 7. Trade damals nach Minnesota. Und das war dann das Jahr dieses Levine-Trades, sodass dann Markkanen direkt in Chicago gelandet ist und so. Also vielleicht schlechtes Beispiel. Aber jetzt zum Beispiel an 8. Wie war die Situation der New York Knicks 2017? Sie haben Frank Ntilikina, man weiß immer noch nicht so genau, wie man den Mann ausspricht. Was wäre es anders gelaufen?
Ich habe immer Ntilikina ausgesprochen.
Ntilikina, ja, wahrscheinlich. Wie wäre es anders gelaufen, wenn sie stattdessen Malik Monk gepickt hätten oder so? Ich glaube, das würde hier einfach zu weit führen. Das ist die andere Variante, was man bei einem Redraft machen kann. Wie gesagt, Elemente davon wird es hier und da geben. Aber im Grunde haben wir uns einfach nur die Fragen gestellt von dieser 2017er Draft Class. Wer waren die besten Spieler? Wer hatte bis dato die beste Karriere? Wir sind bei diesen Spielern an einem Punkt, das ist jetzt 9 Jahre her, also 9 NBA-Saisons. Nee, mehr sogar. 10? Nee, 9. 9 passt. Ich denke mal, die Spieler, die wir hier heute besprechen werden, das sind im Großen und Ganzen fertige Spieler. Mhm. Vielleicht kann man bei dem einen oder anderen sich noch fragen, okay, könnte der sich jetzt in den nächsten 2-3 Jahren vielleicht noch weiterentwickeln? Wir haben mit OG Anunoby zum Beispiel einen Kandidaten mit dabei, der jetzt in den letzten Monaten einen ziemlich krassen Sprung gemacht hat. Mhm. Wo lässt sich der einordnen? Auf der anderen Seite haben wir mit, weiß nicht, De'Aaron Fox jemanden, der vielleicht schon auf dem Weg nach unten ist in seiner Karriere. Aber im Großen und Ganzen, das war zum Beispiel, als wir damals die 21er Draft Class geredraftet hatten. Nee, 22er Draft Class, ich vergesse es jedes Mal. 22er Draft Class. Das haben wir ja vor 2 Jahren gemacht, glaube ich. Und das war dann ein Zeitpunkt, wo man schon noch sagen könnte, okay, Paolo, Chet, J-Dub, wo ist da noch die Upside? Das haben wir jetzt heute nicht, deswegen eine andere interessante Komponente.
Das macht es leichter, finde ich.
Absolut.
Deutlich leichter.
Absolut. Mhm. Wir wissen, was diese Spieler können, wir wissen, wer sie sind und bis auf vielleicht wenige Ausnahmen wissen wir auch, wo sie sich dann jetzt noch hinentwickeln werden über den Rest ihrer Karriere. Ich habe es gerade angekündigt. Ich gehe stark davon aus, wir haben denselben Namen an der Position 1. Oder hast du hier noch über jemand anderen nachgedacht?
Nein. Starten wir mit dem ersten. Ja, macht Sinn, wa?
Ja.
Dann lass uns direkt mit dem ersten reinstarten. Und das ist, denke ich, einstimmig. Jason Tatum, der einzige Spieler dieser Draftklasse, der mal zu irgendeinem Zeitpunkt ein Top-5-Spieler in der NBA war. Der einzige, bei dem man relativ klar sagen kann, okay, das kann der beste Spieler von einem Championship-Team sein, weil er mal der beste Spieler eines Championship-Teams war, vor nicht allzu langer Zeit, auch wenn er dafür nicht mit einem Finals-MVP-Award ausgezeichnet wurde, den er aber in unseren Augen hätte bekommen müssen. Jason Tatum wäre in einem Redraft, den man im Jahr danach gemacht hätte, auf 1 schon gelandet. Er wäre in einem Redraft, den man 4 Jahre später gemacht hätte, auf 1 gelandet und mit jedem weiteren Jahr, was ins Land zieht, wird es offensichtlicher und offensichtlicher, dass Jason Tatum hier der erste Pick hätte sein müssen. Da kann man dann, wie du gerade schon angeteasert hast, dann natürlich so ein bisschen in die Diskussion gehen. Zum damaligen Zeitpunkt war die Situation so. Everybody and their Mama wusste, dass die Lakers Lonzo Ball an Position 2 ziehen werden. Mhm. Die Boston Celtics hatten den ersten Pick und die Philadelphia 76ers hatten den 3. Pick. Everybody and der Mama wusste ebenfalls, dass Markelle Fultz an 1 gehen wird.
Ja.
Die Boston Celtics wollten von Anfang an Jason Tatum und sie waren davon überzeugt, dass Jason Tatum der beste Spieler dieser Draftklasse sein wird irgendwann. Ob sie wussten, dass Jason Tatum direkt in Jahr 1 sein Team in die Conference Finals führt als bester Spieler. Steht auf einem anderen Blatt, ob sie vorhergesehen haben, dass Jason Tatum mal ein Top-5-Spieler in der NBA wird. Aber sie wussten, sie würden Tatum an 1 nehmen. Wussten aber gleichzeitig, dass die Philadelphia 76ers Markelle Fultz an 1 nehmen würden. Also sind sie zu den Sixers hingegangen und haben gesagt, ey, wollen wir nicht unsere Picks miteinander tauschen? Ihr zahlt uns da noch ein bisschen etwas obendrauf. Gesagt, getan. Die Sixers haben den ersten bekommen, haben Fultz genommen. Die Lakers offensichtlich Lonzo Ball aus UCLA. Und die Celtics haben mit ihrem dritten Pick den Spieler genommen, von dem sie wussten, er würde noch da sein und von dem sie wussten, sie hätten ihn auch an 1 genommen. Jason Tatum war also ein sehr, sehr guter Move für sie. Die absolut richtige Entscheidung, ohne großes Risiko, weil sie ja wussten, wie gesagt, dass Tatum noch an 3 verfügbar sein würde. Und so ist Jason Tatum bei ihnen gelandet. Halt nicht als erster Pick, wird heute wahrscheinlich keinen mehr interessieren. Aber am Ende hat es alles sehr, sehr gut funktioniert für sie. Und er ist hier, wie gesagt, müssen wir nicht groß drüber reden, der relativ klare erste Pick in unserem Redraft. Und so ein bisschen, wie gesagt, muss man das in klar machen. Es ist jetzt keine Luka Doncic-Situation, wo wir uns hinstellen und sagen, ja, Luka hätte halt der erste Pick sein müssen. Und alle anderen haben Mist gebaut. Klar, die Sixers und Lakers haben irgendwo Mist gebaut. Vermutlich noch eher die Lakers, weil da eigentlich relativ schnell klar war, Lonzo ist halt nicht dieser Superstar, während man bei Fultz halt schon irgendwo die Anlagen auch sehen konnte, dass da halt viele verschiedene andere Gründe hatte. Aber hier, dass Jason Tatum nicht der erste war, das ist halt, muss man halt ein bisschen in einem besonderen Kontext sehen, im Gegensatz zu einem Spieler wie jetzt Luka Doncic beispielsweise.
Und man muss auch sagen, aus Sicht der Sixers, es sieht natürlich im Nachhinein, das war ja dann Back-to-Back First Pick für sie. Sie hatten im Jahr davor Ben Simmons mit ihrem eigenen First Pick gezogen, haben sich hier jetzt diesen First Pick gesichert und das war ja auch abseits der Sixers damals, wie du sagst, absolut keine kontroverse Meinung. Markelle Fultz galt als das beste Prospect, er galt als Generational Guard Prospect, hatte eine wahnsinnig starke College-Karriere davor gehabt. Und dass du dann mit Simmons und mit Fultz, die dann beide aus verschiedenen körperlichen, psychologischen, psychosomatischen Gründen nicht das Potenzial entfalten konnten langfristig, was ihnen zugeschrieben wurde, das ist natürlich wahnsinnig, wahnsinnig bitter. Und das hat dann diese Process-Ära der Sixers, die ja eigentlich Trust the Process und so weiter, Joel Embiid entpuppte sich, klar mit seinen Verletzungssorgen, aber er entpuppte sich als Franchise-Spieler. Und dann hättest du die Chance gehabt, 2016, 2017 mit 2 Number-One-Picks back-to-back eine Big Three für die Ewigkeit zu bauen. Und dass das dann eben so nach hinten losgegangen ist. Das ist schon sehr, sehr schade für Philly-Fans und das wird sicherlich bis heute wehtun. Und dann fragt man sich natürlich schon schnell mal, wie wäre das denn gewesen mit einem Jason Tatum in Philadelphia an der Seite von Ben Simmons und Joel Embiid? Hätte man es dann mal in die Conference Finals geschafft? Hätte man es dann mal vielleicht mit ein bisschen Glück und mit der richtigen Mischung aus Embiid, Gesundheit und Rahmenbedingungen zu einem Titel geschafft? Wer weiß es schon. Aber mit Markelle Fultz war das natürlich ein ziemlicher Bump, was die Hoffnungen in Philadelphia angeht. Und was man auch dazu sagen muss, sie haben dann noch einen zusätzlichen First-Round-Pick abgegeben. Und aus dem wurde dann 2019 Romeo Langford. Also es war jetzt auch nicht so, dass sie dann noch ein weiteres unglaubliches Juwel abgegeben haben in dem Trade oder so. Rückblickend, ja, katastrophaler Trade für die Sixers. Aber zum damaligen Zeitpunkt war das schon relativ easy nachvollziehbar, was man da gemacht hat.
Schaut euch gerne das College-Tape von Markelle Fultz an die Jüngeren unserer Hörerinnen und Hörer, wenn ihr verstehen wollt, was da damals abging. Und das zum damaligen Zeitpunkt niemand auch nur ansatzweise Kritik geäußert hat an dem Trade und an der Auswahl, die die Sixers dann an 1 getroffen haben. Kommen wir zum ähnlich klaren zweiten Pick in diesem Redraft.
Ja, absolut. Donovan Mitchell with a bullet. Das ist hier dann auch nochmal ein ganz eigenes Tier. Donovan Mitchell, ich habe jetzt diesen Montag meine Top 30-Liste bei Jonathan eingereicht, habe jetzt aber schon wieder vergessen, wo ich den guten Mann hatte. Auf jeden Fall nicht in der Top 10, aber ich meine, ich hatte ihn in der 11, also ich glaube, ich hatte ihn so direkt drunter. Ist jemand, der bereits seit einigen Jahren sich in dieser Top 15 Davor war es vielleicht die Top-20-Bubble, aber der sich in diesen jährlich All-NBA-Sphären befindet. Ging am Draftabend tatsächlich dann an Position 13 offiziell zu den Denver Nuggets und wurde dann natürlich aber direkt in der Draftnacht getradet und hat seine Karriere dann bei den Utah Jazz begonnen. Fantastischer Spieler. Wir werden in unserer Top 20 drüber sprechen. Ich könnte wetten, du hast ihn in einer ähnlichen Region nicht weit weg von der Top 10. Fantastischer Spieler. Nicht ganz auf dem Level von Jason Tatum, sowohl was das Peak-Level angeht, als auch was die Erfolge in den letzten Jahren angeht. Aber trotzdem noch eine deutliche Ecke über den restlichen Namen, die dann hier noch so auf dem Board stehen. Und auch hier natürlich interessantes Gedankenspiel. Was wäre, wenn die Lakers? Ich erinnere mich übrigens aus rein persönlicher Sicht, dieser 2017er Draft war der erste, für den ich mich dann so richtig interessiert habe. Ich habe ja schon mehrfach erzählt, so diese 2016er Saison war die erste für mich, in der dann die NBA so eine richtige Rolle gespielt hat, 2015, 16. Dann hat das angefangen, dass ich mich immer mehr reinfuchsen wollte und dann erinnere ich mich noch sehr gut an diesen 2017er Draft, der Hype um Fultz, der Hype um Lonzo Ball damals vor allem. Ich weiß noch, ich fand Lonzo Ball richtig, richtig cool und habe mich dann gefreut, dass er bei den Lakers landet. Und es sah ja auch phasenweise in Lonzo Balls Karriere nicht so verkehrt aus, aber halt leider vor allem der Körper hat nicht mitgemacht. Was wäre, wenn die Lakers damals Donovan Mitchell mit diesem zweiten Pick sich reingeholt hätten?
Dann wäre Donovan Mitchell auch bloß 2 Jahre später bei den Pelicans gelandet.
Das kann natürlich schon sein, ja.
Dann hätte sich das Drama aber wahrscheinlich nicht so lange hingezogen, dass man Anthony Davis bekommen hätte, vielleicht nicht allzu viel drumherum abgeben müssen. Also das ist die Situation. Da kann ich mich damals sehr gut erinnern. Wir werden gleich noch über Fox reden. Aber das war halt damals so ein bisschen die Sache. Dieses ganze Davis-Drama wäre schneller vorbei gewesen, wenn die Lakers halt De'Aaron Fox einfach an 2 genommen hätten. Dann wäre halt Fox entsprechend bei den Pelicans gelandet und man hätte das denen nicht so extrem schmackhaft machen müssen. Man hätte nicht dann auch noch den 4. Pick in der 2019er Lottery unbedingt kriegen müssen, um dann diesen Trade zu finalisieren. Und eine ähnliche Situation ist das natürlich bei Donovan Mitchell. Also Donovan Mitchell wäre so oder so keine Laker-Legende geworden. Ich denke, das ist relativ sicher, selbst wenn die Lakers Tatum genommen hätten. Bei Tatum könnte man wahrscheinlich noch eher diskutieren. Aber abgesehen von Tatum, jeden Spieler, den die Lakers an 2 genommen hätten aus der Draftklasse, der wäre zu den Pelicans gewandert.
Es gab ja auch, jetzt wo du es gerade gesagt hast, diese Fox-Komponente. Das war ja eine ziemliche, ja, ich will nicht sagen Rivalität, aber diese Lonzo-Fox, Lonzo war bei UCLA, Fox bei Kentucky und die sind dann ja aufeinander getroffen in der March Madness, in der Runde der letzten 32, glaube ich. Und ich erinnere mich noch gut, das war das erste College-Spiel, was ich wirklich mir live angeguckt habe. Das war dieses krasse Kentucky-Team mit De'Aaron Fox, Bam Adebayo und Malik Monk. Und das war dann dieses große Duell, also das wurde richtig hoch kristallisiert. Fox gegen Lonzo, Lonzo gegen Fox. Und da hat Fox den guten Herrn Ball ganz schön an die Wand geklatscht, muss man sagen. Ich habe gerade den Boxscore von diesem Spiel vor mir. 39 Punkte gemacht, De'Aaron Fox. Auf der anderen Seite Lonzo ziemlich gestruggelt mit nur 10 Punkten und einem seiner 6 Dreier, die er damals getroffen hat. Das war mir entfallen, aber gerade als du Fox jetzt in Verbindung mit Lonzo genannt hast, das erinnere ich mich noch, dass das ein ziemliches Ding war damals, als die beiden aufeinander trafen.
Safe. Vielleicht ganz kurz nochmal zurück zu Donovan Mitchell. Ich fand das jetzt bei dem Jahrgang ganz interessant im Vergleich zu dem 22er, weil das da einfach, ja, wir uns zum damaligen Zeitpunkt in einem ganz anderen Stadium befunden haben. Aber ich fand es jetzt ganz interessant, mir nicht nur zu überlegen, okay, wie würde ich sie jetzt redraften? Das war natürlich der einzige Redraft jetzt Stand heute, den ich mir aufgeschrieben habe. Aber ich habe mir überlegt, ab wann war denn klar, dass die Spieler jetzt dann, also ab wann war denn klar, dass Mitchell in dem Redraft der 2. Pick wäre? Wie hat man denn ein Jahr später drauf geschaut, 5 Jahre später drauf geschaut? Gerade bei Fox können wir da gerne gleich, beziehungsweise nachher, ich weiß nicht, ob gleich der richtige Begriff ist, eher nachher, wenn wir dann zu Fox kommen, darüber reden. Aber Mitchell war, denke ich, ähnlich wie bei Tatum, relativ schnell klar, dass das sehr weit nach oben geht. Und ich möchte sogar sagen, hätte man ein Jahr später diesen Redraft gemacht, wäre Donovan Mitchell womöglich auch schon auf 2 gelandet. Nicht so safe wie heute, aber im Gegensatz zu Jason Tatum war Donovan Mitchell in einem Rookie of the Year 2-Kampf mit Ben Simmons, dem ersten Pick aus dem Jahr davor.
Ich wollte gerade sagen, ja, das war doch dann die ganze hier, da hat doch Mitchell ganz schön Wellen gemacht, dass Simmons.
Genau. Genau. Damals war halt ironischerweise so ein bisschen die Sache, ja, Mitchell an allen Ehren, aber 30 von 30 GMs würden Ben Simmons lieber in ihrem Kader haben. Und deswegen sollte er der Rookie of the Year werden. Er war jetzt ein bisschen, er hat wahrscheinlich war in dieser Saison Mitchell ein bisschen besser, aber trotzdem würde jeder lieber Simmons haben, was halt heute ridiculous klingt im Nachhinein. Aber Daniel Mitchell hat direkt in seiner Rookie-Saison absolut aufgedreht und hätte wahrscheinlich auch in einem Redraft, den wir nicht am 22. Juli 2026 machen, sondern am 22. Juli 2018 machen, wäre er wahrscheinlich auch schon an 2 gewesen. Gut, da hätte man auch sagen können, ja, Fox hat auch viel gezeigt in seiner Rookie-Saison. Mhm. Vielleicht geben wir Fultz noch nicht auf. Lonzos Rookie-Saison war auch nicht schlecht. Aber selbst im damaligen Zeitpunkt wäre er schon auf 2 gewesen. Und selbst dann, keine Ahnung, 5 Jahre später wäre er halt auch schon safe auf 2 gewesen, so als sich dann die Utah-Zeit so ein bisschen Richtung Ende bewegte, er in den Playoffs immer wieder Heldenleistungen gezeigt hat, nachdem was er in der Bubble abgerissen hat, der Cleveland-Trade. Also Daniel Mitchell, glaube ich, auch relativ konstant wäre zu jedem Zeitpunkt eines Redrafts, denke ich, auf dem 2. Platz gewesen. Und es ist bisher relativ deutlich hier, was auch die Tiers angeht, Tatum an 1, weil er der einzige Top-5-Level-Spieler aus diesem Jahrgang ist. Mitchell, weil er der einzige Top-15-Level-Spieler dieses Jahrgangs ist. Und wahrscheinlich ist unser dritter enger, aber ist wahrscheinlich auch der einzige, der mal zu irgendeinem Zeitpunkt ein Top-20-Spieler der NBA ist oder war. Und dementsprechend habe ich mich hier auch relativ deutlich für Bam Adebayo entschieden, wobei ich da eher noch überlegt habe als jetzt bei Tatum und Mitchell.
Ja, ich auch, weil die beiden Spieler, die ich an 4 und 5 habe, so halt dieses Edel-Rollenspieler-Ding mitbringen, beide
also
auch schon
in Titelteams. Also hast du Fox nicht in deiner Top 5?
Wen?
Fox.
Ich habe Fox nicht in meiner Top 5, nein.
Damn, okay, ich dachte, ich wäre schon niedrig.
Nee.
Okay, gut, bin gespannt.
Ja, du wirst ja wahrscheinlich schon denken können, wen ich meine mit an 4 und 5. Also
ja, an 4 werden wir den gleichen haben und dann an 5. Ich denke, du könntest an 5 jemanden haben, den ich sogar nur an Position 10 habe.
Boah, das fände ich
krass. Da bin ich sehr gespannt. Wir kommen gleich dazu.
Ja, aber erstmal Bam an 3 habe ich auch. War für mich auch relativ alternativlos. So, das Defensive, das er mitbringt. Jetzt sogar mit 83 Punkten geht die Wizards ein bisschen Scoring. Upside gezeigt. Du hast recht, ich bin mir auch relativ sicher, dass ich ihn in dem ein oder anderen Jahr in der Top 20 mit drin hatte, inzwischen natürlich nicht mehr. Ich hatte ihn jetzt nicht mal in meiner Top 30 mit drin, also er ist dann da ein bisschen raus, oder hatte ich ihn doch in meiner Top, ich weiß es nicht mehr. Aber er war auf jeden Fall mal ein Top 20 Spieler zu einem Zeitpunkt seiner Karriere. Er ist immer noch relativ nah dran an dieser Prime. Er ist immer noch einer der Handvoll besten Verteidiger auf der Welt und das ist ein gewisser Wert und eine gewisse Konstanz auch einfach in seiner Karriere, die anderen nicht mitbringen und deswegen hier auch relativ eindeutig an 3 Bam Adebayo.
Ich habe hier parallel die 2017 NBA Draft-Seite von BK Ref offen, um halt auch immer noch im Gedächtnis zu haben, wie ursprünglich gedraftet wurde. Und in dieser Tabelle hast du dann alle möglichen Stats, unter anderem ganz rechts Advanced und kannst da Box Plus Minus oder Value Over Replacement Player ranken. Und bisher sind wir da sehr in der Reihe, sowohl beim Box Plus Minus als auch beim Value Over Replacement Player, dass Tatum in beiden diesen Advanced Metrics auf 1 ist, Mitchell auf 2, Bam Adebayo auf 3. Ab 4 gibt es dann die ersten Abweichungen. Das ist natürlich nicht die Art und Weise, wie man einen Redraft vornehmen sollte, aber ich fand es ganz interessant, das nochmal so ein bisschen dann da drüber zu legen. Ansonsten will ich jetzt nicht alles nachpeppern, was du zu Bam Adebayo gerade gesagt hast. Es gibt sicherlich irgendwo hier eine Komponente, dass man nach Kontext geht und sagt, okay, in einigen Teams, wie zum Beispiel den 2025er New York Knicks, habe ich lieber einen anderen Dude, über den wir gleich reden werden, als Adebayo. Also die beiden sind so nah für mich zusammen, dass man schon sagen kann, okay, Kontext matters und in dem Team vielleicht lieber den einen, in dem Team lieber den anderen. Aber das war jetzt trotzdem nicht die allerschwierigste Entscheidung, mich hier für einen der besten Defender der Welt zu entscheiden, der natürlich auch offensiv extrem viele Skills mitbringt, nicht gut genug ist, um die Nummer 1 eines echten Contenders zu sein. Aber das ist auch keiner von den anderen Spielern, über die wir jetzt noch reden werden. Ich nehme an, wir haben die gleiche Nummer 4 und ab danach wird es dann zu den ersten Abweichungen kommen.
Genau, und das ist wenig, ich weiß nicht, ist es wenig überraschend? Wahrscheinlich ist es schon wenig überraschend. OG Anunoby, Edelrollenspieler-Skillset, bereits früh in seiner Karriere gehabt, auch wenn er dann letztendlich bei diesen 2019er Raptors nicht mehr den ganz, ganz großen Impact hatte in den Playoffs, aber spätestens jetzt durch seinen fantastischen Playoff-Run, durch seinen legendären Moment in Spiel 4 der Finals, ja, ein Spieler, der inzwischen über den allermeisten Zweifel erhaben ist und wo sich einige Teams, einige GMs in den Allerwertesten beißen würden. Der gute Mann ist nämlich erst an Position 23 damals weggegangen, zu den Toronto Raptors eben. Und ja, sicherlich seine Shooting-Entwicklung ist ein Outlier. Da kamen die Vergleiche mit Kawhi Leonard nicht von ungefähr. Seine Entwicklung als Verteidiger ist insofern vielleicht auch ein Outlier, weil er halt einfach zu den allerbesten Verteidigern dieser Welt gehört und das auch schon seit einigen Jahren. Und gerade, dass er jetzt in den letzten
Jahren. Darf ich da kurz einhaken?
Ja, gerne.
Vor allem, weil er halt als On-Ball-Defender eigentlich da groß wurde in Toronto.
Ja.
Wenn er zurück auch der primäre LeBron-Guy war. In 2018 vor allem. Und dann halt eine Entwicklung gemacht hat, wo er jetzt halt einer der besten Defender der Welt ist, aber nicht wegen seinen On-Ball-Fähigkeiten, sondern als Help-Defender und Nail-Defender und Low-Man und Team-Guy. Und das ist schon eine ziemlich krasse Entwicklung, dass jemand in jungen Jahren so elitär am Ball war. Aber On-Ball-Defender bleiben in der Regel keine On-Ball-Defender mehr, bis sie, also elitären On-Ball-Defender mehr, bis sie dann, ja, ein höheres Alter erreicht haben und dass dann so eine Entwicklung kommt zu so einem herausragenden Team-Defender, ist halt dahingehend in meinen Augen der Outlier.
Ja, safe, absolut. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, aber ja, also wie gesagt, man möchte, ne, alles gut, man möchte natürlich dem Recency-Bias so weit wie möglich ausweichen, aber das ist jetzt auch nicht nur durch diese Entwicklung. Also du hast gerade gesagt, dass du jetzt anscheinend Fox an 5 hast. Ich habe jetzt nicht einmal Fox an 5, sondern einen anderen Edelrollenspieler. Also die Konkurrenz ist halt auch einfach nicht groß genug, als dass man hier großartig an OG rütteln könnte, hier an 4. Position, finde ich. Und wenn diese Entwicklung, also ich sag's mal so, ich habe auch nachgedacht über die Plätze 3 und 4, über Bam und OG. Den einen habe ich sehr stark drüber nachgedacht, in meine Top 30 reinzupacken dieses Jahr, den anderen nicht wirklich. Das ist etwas, was vielleicht dann sogar für OG sprechen würde. Aber jetzt warten wir mal ab, inwiefern er diese Leistungsexplosion in den Playoffs bestätigen kann. Trotzdem ein unglaublich wertvoller Spieler und hier für mich auch sehr, sehr deutlich an Position 4. Und ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, dass die Phoenix Suns damals besser beraten gewesen wären mit OG Anunoby an 4 als mit Josh Jackson, den sie tatsächlich gedraftet haben damals.
Ich hatte das mal an irgendeiner Folge gesagt gehabt, was die Suns da in diesen 2, 3, 4 Jahren für Dudes gedraftet haben. Ich glaube, da war Ayton dann in 2018 erwähnt, Jackson in 17 und dann war aber noch irgendein anderes Jahr, wo sie, also sie haben, glaube ich, irgendwie dreimal hintereinander richtig missgebaut mit einem Top-Pick.
Jalen Smith an, davor sogar noch, 2016 war Dragan Bender der 4.
Genau,
Pick.
Genau, den meinte ich.
Und dann war es 2020 noch Jalen Smith an 10.
Ja, aber diese 16, 17, 18, das könnte wirklich in die Geschichte eingehen als schlechteste 3-Jahres-Stretch mit einem Top-4-Pick.
Vor allem, weil es halt die Picks, also du hattest ja im Jahr davor einen überragenden Job gemacht, indem du Devin Booker an 13 bekommen hast. Und dann waren das die 3 hohen Picks, die dich in eine glorreiche Zukunft an der Seite von Booker hätten führen sollen. Und dann hast du die so.
Und man kann ja nicht mal diese Atlanta Hawks 2024 Ausrede bringen und sagen, das waren wacke Jahrgänge. Also der 2018 ist so 2003-Level. Ja. Einer der All-Time-Great-Jahrgänge. Der 2017, über den wir jetzt reden, bei weitem kein All-Time-Great-Jahrgang, aber wir haben ja darüber geredet, jetzt auch schon, was für Spieler da drin gewesen wären. Und der 2016 ist halt auch ein ziemlich wilder Jahrgang gewesen. Und dementsprechend in diesen 3 Jahren so reinzuscheißen. Und dann aber, und das hatte ich auch damals gesagt, trotzdem 3 Jahre später in den NBA Finals zu stehen, das ist halt komplett Wahnsinn. Ziemlich verrückt.
Stimmt. Das stimmt.
Genau, ansonsten, ja, was ich auch noch hinzufügen wollte, weil das natürlich auch jetzt jeder so handhaben kann, wie man möchte. Und da hängt natürlich auch immer ein bisschen davon ab, wann man diesen Redraft macht. Aber ich denke, zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt sind, 9 Jahre später, wir sollten hier nicht gucken, wer ist der Stand heute beste Spieler, wer ist der Stand heute zweitbeste Spieler und das danach ranken. Das kann man vielleicht machen bei einem Redraft von, wenn es vielleicht 5 oder 6 Jahre später ist und die Spieler dann so 25, 26 sind, dass man dann sagt, okay, wer ist denn heute der beste Spieler und das danach so ein bisschen richtet. Aber ich glaube, wir bewegen uns jetzt hier mit 9 Jahren später schon in den Bereich rein. Und das wird natürlich nach hinten raus, wenn man den 12 Jahre, 13 Jahre später macht, natürlich noch umso mehr, wo man natürlich auch schon ein bisschen gucken muss, okay, wie gut waren die Spieler denn mal? Was haben sie denn schon geleistet? Während man natürlich, wenn man den Redraft so 2 Jahre später macht, auch nicht sagen kann, okay, wer ist denn heute der beste Spieler, weil da natürlich noch sehr viel Potenzial mit reinzählt. Also auch das noch ein kleiner Disclaimer drumherum, weil man, denke ich, gut und gerne heute auch den Case machen kann, dass OG Anunoby Stand heute besser ist als Bam Adebayo. Aber Adebayo halt in jedem anderen Jahr seiner Karriere bisher der bessere Spieler war. Und natürlich ist jetzt die Frage, okay, reicht es denn jetzt, diesen Redraft zu machen, zu dem jetzigen Zeitpunkt, dass OG halt jetzt gerade mal besser ist, reicht das dann, ihn dann höher zu nehmen? Und für mich hat es jetzt halt nicht gereicht. Und wenn ich jetzt einmal dabei bin, Fox ist mein Platz 5 und das sieht zum jetzigen Zeitpunkt nach diesen Fallen jetzt natürlich blöd aus, aber gerade wenn wir das bisherige Resümee von De'Aaron Fox vergleichen mit den Spielern, die jetzt dahinter noch kommen, finde ich es schon gerechtfertigt, ihn hier an 5 zu haben. Ich bin ein Fox-Kritiker schon seit einer Weile. Wir sollten nicht überreagieren nach einem Playoff-Run, wo er ja trotzdem auch wichtig war für sein Team in den NBA Finals und in dem er auch angeschlagen war vor allem. Aber De'Aaron Fox hat schon auch einiges geleistet in seiner NBA-Karriere. War 2-mal All-Star, Clutch Player of the Year, All-NBA schon mal gewesen. Steals Champ ist jetzt was BK Ref hier auflistet. Weiß nicht, ob das jetzt so den allergrößten Wert hat. Aber das sollte man auch im Hinterkopf behalten, wenn man ihn jetzt vergleicht mit Lauri Markkanen oder Derek White oder Jared Allen, dass halt De'Aaron Fox auch schon mal im Gespräch war bei uns und unseren Top 20 Rankings und wir das halt über keinen dieser anderen Dudes sagen können. Und deswegen, es gibt hier, glaube ich, eine Range für Fox, so zwischen 5 und 7 vielleicht. Und ich habe ihn halt am oberen Ende. Würde jetzt niemand widersprechen, der ihn weiter hinten hat. Höher geht's nicht. Aber wir sollten auch bei Fox, glaube ich, ein bisschen die Kirche im Dorf lassen.
Und ich habe ihn genau in der Mitte dieser Range, die du ansprichst. Also ich habe ihn dann doch noch relativ deutlich vor, ich glaube, wir können es schon verraten, Lauri Markkanen habe ich an 7. Hört sich so an, als hättest du ihn auch an 7. Oder hast du Markkanen sogar an 6?
Ihn an 6.
Ah, okay. Ja, ich habe nämlich Derek White an 5.
Okay, ich habe White an 7. Also wir haben die gleiche 5 bis 7.
Genau, genau. Und da war mir das Peak-Level von Derek White, war natürlich nie auf dem Peak-Level von De'Aaron Fox, da hast du absolut recht. Es war mir trotzdem hoch genug, um irgendwo die Parallele zu ziehen. Er hatte auch mal All-Star-Buzz. Er war ein wahnsinnig, wahnsinnig guter Contributor zu diesen Celtics-Teams. Und vor allem war er halt ein Edelrollenspieler und ein Genie in seiner Rolle bei einem Titelteam und bei einem Team, das über Jahre richtig viel Erfolg hatte in den Playoffs. Und das kann man halt über De'Aaron Fox, da kann man sich streiten, wie viel war da auch einfach Pech in seiner Karriere so, wenn du von den Sacramento Kings gedraftet wirst. Hast du tendenziell andere Chancen in Sachen Entwicklung, wie wenn du in Whites Fall anstelle 29, was natürlich schon ziemlich krass ist, von den San Antonio Spurs gedraftet wurdest und dann irgendwann als fehlendes Puzzleteil zu den Celtics getradet wurdest. Das ist einfach ein bisschen was anderes. Dieses Edelrollenspieler-Ding, dieses, dass ich bei Derek White einfach weiß und schon gesehen habe, dass er einer der 3 besten Spieler eines Titelteams sein kann. Und dass wir das bei Fox einfach Stand jetzt noch nicht gesehen haben. Vielleicht auch da ein bisschen Pech. Vielleicht hätten wir es dieses Jahr gesehen, wenn er nicht angeschlagen in diese Playoffs gegangen wäre. Das hat für mich hier gereicht, aber ich gebe dir recht. Ich habe auch sehr viel hin und her überlegt. Ich habe Fox 1 drunter, dann an 6 und dann, wie gesagt, Lauri Markkanen an 7.
Was hier für mich ein Faktor war, der jetzt Derek White nicht zugute kam, ist das Alter. Derek White war 23, als er gedraftet wurde. Und er war die ersten Jahre seiner Karriere kein besonders großer Faktor. Hat natürlich von Anfang an Erwartung übertroffen, was sicherlich mit seiner hohen Draftposition oder niedrigen Draftposition in dem Fall zusammenhängt. Aber als Derek White halt in seinem 3. Jahr war, hat er halt 11 Pünktchen gemacht für ein nicht so gutes Spurs-Team, war halt 25. Wenn ich das vergleiche mit dem, was Fox geleistet hat, bis er 25 war, das ist halt ein ganz, ganz anderes Level. Und was halt dann jetzt dann natürlich nach hinten raus, dann da auch noch mit rein zählt, und das konnten wir sehen in der letzten Saison, ist, dass er halt jetzt auch schon ein bisschen abbaut wieder. Und dann muss man sich fragen, okay, wie viele Jahre hatte denn White auf dem von dir gerade beschriebenen Level? Und es waren halt 3, vielleicht 4. So diese Jahre, in dem Derek White wirklich so dieser edel Rollenspieler für ein Championship-Team, dieses All-Star-Buzz, diese Phase, die ging halt von 2022 bis 2025. Das sind 3 Saisons. Und das hat mir dann im Endeffekt nicht ganz gereicht, um ihn hier über De'Aaron Fox und Lauri Markkanen zu stellen, weil die in jüngeren Jahren mehr geleistet haben und jetzt halt auch noch teilweise deutlich jünger sind als er. Markkanen nicht ganz so, aber Fox halt vor allem. Und dementsprechend habe ich auch darüber nachgedacht und habe ihn in diesem Tier mit drin. Mhm. Aber wegen diesen 3 Jahren auf Top-Niveau, wir gucken halt hier so ein bisschen auf die Karrieren dieser Spieler. Und da habe ich mich nicht wohlgefühlt, ihn über einen dieser beiden zu stellen.
Ich glaube halt nicht, dass White, das hast du jetzt nicht gesagt, dass er dann wäre, aber du hast gesagt, dass er abbaut. Ich bin noch an einem Punkt, das wird für mich einer der interessanteren Spieler sein, wenn es darum geht, nächste Saison mal im Auge zu behalten und zu gucken, wohin die Entwicklung geht. Ich glaube schon, dass er jetzt dann auch noch 2 oder 3 Jahre auf diesem Edelrollenspieler-Top-Niveau hat. Ich glaube eher, dass die Saison, die wir jetzt gesehen haben, in gewisser Weise einfach ein Shooting-Slump war, wo ich davon ausgehen würde, dass das wieder hochgeht. Also er hatte in diesen Jahren davor 38, 39, 6, 38, 4 Dreierquote und jetzt plötzlich 32,7%. Er hat ja trotzdem All-Defense-First-Team, 17 Punkte, 4 Rebounds, 5 Assists, also trotzdem eine gute Saison gespielt. Ich würde davon ausgehen, dass wenn jetzt Jason Tatum wieder da ist, als bessere erste Option, als das Jaylen Brown war, dass das wieder in eine Richtung geht von 2,25, 2,24 und dass wir dann eben nicht nur von 3 richtig, richtig guten Derek White-Jahren sprechen.
Absolut fair. Muss dazu hinzufügen, Gerd, du hast All Defense gerade angesprochen, für mich ist er nicht mehr der Defender, der war, als die Celtics Meister wurden.
Ja.
Bester Guard-Defender der NBA, basically. Das ist er in meinen Augen nicht mehr. Die Shooting-Komponente gebe ich dir absolut recht und vor allem die Komponente an der Seite von Jason Tatum als Nummer 1 oder an der Seite von Jaylen Brown ist halt ein massiver, massiver Unterschied. Wir haben darüber mehr als genug geredet, dass Brown seine Kollegen statistisch nicht besser macht und auch was den Eye-Test angeht. Das wird sicherlich einem Derek White nicht unbedingt geholfen haben. Auf der anderen Seite, wenn du dich so sehr beeinflussen lässt von den Spielern um dich herum, könnte auch wieder so ein kleiner Kritikpunkt auf jeden Fall auch sein. Aber so ist es bei Rollenspielern auch einfach schwierig. Ich würde dir auf jeden Fall hier absolut nicht widersprechen. Wir sind ja jetzt auch nicht so weit auseinander und wir sind beide die größten Derek White-Fans. Also die Leute, die jetzt hier vielleicht zum allerersten Mal rein und denkst, was halt ein Jöss für ein Problem mit Derek White. So, ich habe mich in den letzten Jahren immer positiv über Derek White geäußert und er war auch All-Star in meinen Augen. Und ich habe ihn auch mal als zweitwichtigsten Spieler der Celtics beschrieben zu Zeiten, als sie Top-Contender waren. Also größter Derek White-Fan, auf jeden Fall. Wollen wir kurz noch über Lauri Markkanen vielleicht reden?
Lass uns, bevor wir über Lauri Markkanen reden, ganz kurz über Holy reden, würde ich vorschlagen. Das ist nämlich wie immer treuer Partner dieses Podcasts. Wir haben aktuell keine konkrete Kampagne bei Holy zu bewerben, aber trotzdem einfach der Hinweis von Herzen. Wir beide sind sehr, sehr große Fans von den Energy Drinks, den Iced Teas, den Hydration Drinks und auch den Milkshakes, neuerdings den Coffee Milkshakes. All das findet ihr bei Holy. Ihr findet den Link dorthin in der Folgenbeschreibung. Wir können euch wie immer das Starter-Set Deluxe ans Herz legen, wo ihr euch durch das gesamte Sortiment mal durchprobieren dürft. Und wir können natürlich zumindest schon mal anteasern, dass da auch in nächster Zeit, beziehungsweise genauer gesagt nächste Woche, mal wieder was Neues kommen wird, worauf ich persönlich sehr, sehr Bock habe. Aber wir dürfen eben noch nicht verraten, worum es geht. Schaut doch gerne mal da vorbei. Deckt euch ein mit richtig leckeren und gesunden und guten, sowohl für euch als auch für die Umwelt, als auch für die Gesellschaft, sage ich jetzt einfach mal, Drinks. Link in der Folgenbeschreibung mit unserem Code DS spart ihr wie immer 10% auf eure gesamte Bestellung. Das ist der ganz kurze Werbehinweis an dieser Stelle. Danke wie immer natürlich an Holy für die treue Partnerschaft. Und eine treue Partnerschaft hatte Lauri Markkanen bislang noch nicht wirklich in seiner Karriere, vielleicht jetzt dann bei den Utah Jazz. Ich habe es vorher gesagt, er war jemand, der in der Draftnacht getradet wurde offiziell von den Minnesota Timberwolves an Position 7 gedraftet, also bei mir hier im Ranking genau die Position, die ich ihm jetzt auch gegeben habe, wurde dann aber in der Draftnacht nach Chicago getradet, hat sich dann irgendwann in Cleveland wiedergefunden und ist inzwischen in Utah angekommen und hat dort jetzt in der kommenden Saison endlich mal wieder die Chance, mit einem wahrscheinlich guten und wahrscheinlich ernstzunehmenden Team anzugreifen. Warum hast du jetzt hier Lauri Markkanen an Position 6? Was hat dich dazu bewegt, ihn dann doch noch einen Tick vor Derek White zu platzieren?
Ich habe gerade gesagt, danach sollen wir nicht ranken, aber er ist in meinen Augen aus dieser Dreiergruppe heute der relativ deutlich beste Spieler. Ist ein Dude, der hat 27 Punkte pro Abend aufgelegt in der abgelaufenen Saison. Bei einem 102er Offensivrating ist mal jemand gewesen, der basically als erste Option 23 Punkte pro Abend bei einem 128er Rating aufgelegt hat, der Most Improved Player wurde, All-Star wurde, seit Jahren als moderner Big, einer der besten Shooter der NBA, insaner Dunker, einer der besten offensiven Spieler im Basketball ist, in meinen Augen, was natürlich in Utah so ein bisschen unterging und viele deswegen eventuell auch nicht so primär auf dem Schirm haben. Mhm. Aber Lauri Markkanen ist schon sehr, 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 sehr special und dementsprechend habe ich ihn hier auf Position 6 am Ende, ist jetzt gerade auf dem Höhepunkt seines Schaffens mit 29. Ich freue mich sehr, ihn bei einem kompetitiven Team jetzt dann auch zu sehen in Utah in der kommenden Saison. Wie gesagt, man kann ihn ja über Fox sogar auf 5 haben, höher nicht. Man kann ihn auf 7 stellen, dann auch hinter Derek White noch. Die drei waren sehr nah beieinander hier für mich. Ich denke, man kann hier mit keiner Reihenfolge irgendwas falsch machen und es hat sich einfach am besten angefühlt, ihn hier in die Mitte reinzupacken.
Alright, dann haben wir die Top 7, die eine klare Stufe über dem Rest war, in meinen Augen, abgehakt.
Ganz kurze Frage, bevor es weitergeht. Wir haben jetzt über Tiers geredet. Tatum in seinem eigenen, Mitchell in seinem eigenen zweiten, dann Adebayo und OG in ihrem, dann Fox, Markkanen und White. Wie viele Spieler sind in deinem nächsten Tier?
3.
Ja, sehe ich genauso. Bin sehr gespannt, ob es die gleichen sind. Ich gehe stark davon aus.
Ich auch wahrscheinlich, weil das alles Jungs sind, die bei richtig guten Teams richtig gute und große Rollen bereits ausgefüllt haben in ihrer Karriere. Und ich lege einfach mal los mit einem aus deutscher Sicht erfreulichen Pick, mit einem aus Underdog-Sicht erfreulichen Pick. Ich habe Isaiah Hartenstein hier jetzt schon an Position 8.
Yes, sir. Ich auch. Ist jemand, der in einem Redraft ein Jahr später keine große Rolle gespielt hätte und dann wahrscheinlich von Jahr zu Jahr so leicht geklettert ist.
Hundertprozentig. Das hat man so nicht kommen sehen lange.
Ja, und zum jetzigen Zeitpunkt mit 28, nach 18 in der NBA, ist er wahrscheinlich da angekommen, wo es dann nicht mehr höher geht für ihn, an Position 8. Und hätte man Isaiah Hartenstein selbst nach Jahr 2, wo er dann bei den Rockets war, oder selbst zu Denver-Zeiten, selbst zu Cleveland oder Clippers, selbst zu Knicks-Zeiten, also alles vor OKC, Knicks-Zeiten wahrscheinlich noch am ehesten, aber hättest du Hartenstein so 2021, als er bei Cleveland war, gesagt, Bro, in einem Redraft, den wir in 5 Jahren machen, wärst du so auf Platz 8.
Ja.
Das ist halt verrückt. Das ist jemand, der lange Zeit gekämpft hat, wirklich sich in der Liga zu halten und jetzt in einem Redraft auf 8 zu sein, ist der absolute Wahnsinn und spricht für eine fantastische Entwicklung, nicht wegzudenken aus diesem OKC-Team und für mich dann vor einem anderen ähnlichen Big Man in diesem Tier. Aber da ist mir die Entscheidung auch ehrlich nicht allzu schwer gefallen. Und wenn man es richtig gut meint mit ihm, kann man ihn eventuell auch sogar über jemanden wie Derek White stellen. Würde ich jetzt auch nicht sagen, boah, craziestes Take, was ich hier gehört habe. War jetzt für mich halt nicht ganz drin. Aber Hartenstein hier an 8 ist, denke ich, eine sehr, sehr faire Beurteilung von dem, was er schon gezeigt hat und von dem, was er sicherlich auch noch zeigen wird in Zukunft.
Kann ich nur zu 100% unterschreiben. Fantastische Entwicklung. Vor 2, 3, 4, whatever wie viele Jahren hat man das nicht kommen sehen, dass er hier in der Top 10 in einem Redraft landet. Hat sich zu einem der allerbesten Big Man der NBA entwickelt, zu einem Defensivanker, zu einem Playmaking Hub, der ja bei einem Titelteam eine riesige Rolle ausgefüllt hat, der auch bei einem Conference Finals Team eine große Rolle ausgefüllt hat letztes Jahr und der hier für mich dann verdientermaßen auf Platz 8 steht. Ich habe sogar vor dem anderen Big Man, den du ansprichst, habe ich sogar noch jemand anderes auf Platz 9. Auch dafür.
Ich auch.
Ah, okay, cool. Also haben wir beide Josh Hart auf Position 9.
Sir. Ja.
Vielleicht auch ein bisschen Recency-Bias wegen diesem Championship-Run der Knicks jetzt, aber Josh Hart hat sich in den letzten Jahren auch zu einem der besten Rollenspieler der NBA entwickelt, auf seine ganz besondere Art und Weise, ist bei den Knicks nicht mehr wegzudenken. Und auch das war so einfach nicht zu erwarten. Zu dem Zeitpunkt seines Drafts und auch in den paar Jahren danach. Jemand, der den Lonzo-Weg gegangen ist, von den Lakers zu den Pelicans. Und der dann aber einen Weg eingeschlagen hat, den man selbst zu diesem Zeitpunkt, wie gesagt, einfach nicht hat kommen sehen. Und der jetzt hier bei mir in einem Redraft an Position 9 steht. Und zwar vor Jared Allen. Und da können wir vielleicht jetzt kurz den Case aufmachen. Jared Allen, du auch an 10?
Auf jeden Fall. Würde aber gerne kurz noch was zu Josh Hart sagen.
Ja, deswegen dachte ich mir, ist vielleicht ein guter Angle dieses, weil Jared Allen ja dann doch mal All-Star war, eine Position ausfüllt, wo es tendenziell schwieriger ist, richtig gute Spieler zu finden. Was hat uns dann anscheinend dazu bewegt, Josh Hart hier trotzdem vor ihn zu stellen?
Das ist gar keine Kritik an Jared Allen, der einer der besten defensiven Bigs der NBA ist, der einer der besten so Inside-Finisher, Rollman der Liga ist, der so wichtig ist als Anker auf der 5 für dieses Cavaliers-Team und der eine fantastische Entwicklung hingelegt hat und dieses Level konstant seit Jahren hat. Man kann sogar sagen, er ist der konstanteste dieser 4 da in Cleveland, wenn man es mit Mitchell, Harden und Mobley da vergleicht. Er ist jemand, auf den sich die Cavaliers verlassen können, von dem sie wissen, was er ihnen bringt. Und wir wollen jetzt ihn hier überhaupt nicht unterschätzen. Er ist in mehreren Redrafts, die ich mir anguckt habe von verschiedenen Seiten, um mir mal seinen ersten Eindruck einzuholen, ist er in der Regel höher gerankt. Sicherlich hat ihm so ein bisschen jetzt geschadet, dass OG so eine krasse Entwicklung hingelegt hat, dass Hartenstein in den letzten 2-3 Jahren so zugelegt hat, dass ja jemand wie Derrick White sich bei den Celtics zu so einem Spieler entwickelt hat. Das sind Spieler, die vielleicht vor ein paar Jahren noch hinter ihm gewesen wären. Es gibt einen riesigen Abstand zwischen ihm und dann den Spielern auf 11, 12, 13 und 14. Wie gesagt, das ist ja gar keine Kritik. Aber Josh Hart ist ein Spieler, den ich ab seinem ersten Jahr in der NBA sehr aktiv verfolgt habe. Dann zwischendurch nicht mehr ganz so viel, was damit zu tun hat, dass er bei den Pelicans gespielt hat. Aber Josh Hart ist jemand ab der ersten Sekunde in diesem Lakers-Jersey ab 2017. Ich habe den geliebt. Das ist von da an, klar, wir können darüber reden, Josh hat so eine krasse Entwicklung gemacht, aber du wusstest es ab diesem ersten Tag. Der Dude wird eine unendlich lange, erfolgreiche NBA-Karriere haben. Das ist jemand, den Fans lieben, weil ich selber ein Fan war, der ihn geliebt hat. Das ist jemand, den Mitspieler lieben, Coaches lieben und der sein Team besser macht. Unendlicher Motor, fantastisch Off-Ball, sehr, sehr guter Defender, hat, weißt du, wenn Rollenspieler perfekt an die Seite von LeBron James passen, dann ist es häufig ein sehr, sehr guter Indikator dafür, wie gut ihre Karriere als Rollenspieler in der NBA wird. So, das ist ein ähnliches Ding mit Alex Caruso gewesen, damals auch schon bei den Lakers. Aber bei Josh Hart, wie das gefittet hat, das hat mir so gut gefallen damals. Und obviously war ich euphorisch, als Anthony Davis kam, aber ich habe Josh Hart mehr nachgetrauert als Lonzo, als Brandon Ingram, vor allem als diesem 4. Pick, als Kuzma selbst. Wobei man natürlich sagen muss, Kuzma ist nicht getradet worden für Anthony Davis, aber dann halt irgendwann für Russell Westbrook. Also Josh Hart von Anfang an. Und hat auch bei den Pelicans immer wieder gezeigt, dass er zu gut ist als Edelrollenspieler für so ein Team. Ähnliches dann in Portland und dann irgendwann bei den Knicks da seine perfekte Rolle gefunden. Nochmal deutlich besser geworden und hochverdienter NBA-Champion und die Knicks wären nicht NBA-Champion geworden. Soweit lehne ich immer aus dem Fenster. Ohne Josh Hart, also jede Menge Lobeshymne. Man kann ihn hier gut und gerne über Hartenstein an 8 haben. Ich würde es auch nicht als verrücktestes Hot Take aller Zeiten bezeichnen, ihn hier sogar noch höher zu haben. Aber Josh Hart gibt so unendlich viel Gutes über ihn zu sagen und dementsprechend hier auf Position 9.
4 Picks haben wir noch zu tätigen. Wir haben es am Anfang, glaube ich, gar nicht gesagt. Wir machen die Lottery durch hier. Nicht irgendwie die ganze erste Runde. Ab hier, wir haben es gesagt, es fängt ein neues Tier an. Ich habe jetzt auch nicht nochmal wirklich großartig unterteilt. Es sind hier Rollenspieler, die teilweise ganz gute NBA-Karrieren hatten, die gute Momente hatten, gute Jahre hatten. Ich habe mich an Position 11, was ich nicht gedacht hätte, für Dylan Brooks entschieden.
Ich auch. Nochmal zur Info, wir haben uns hier vorher nicht abgestimmt.
Nee.
Wir hatten jetzt den ersten, zweiten, dritten und vierten gleich. Dann waren wir in diesem Tier auseinander, aber haben die drei im gleichen Tier.
Ja.
8, 9, 10 haben wir jetzt komplett identisch. 11 auch. Dylan Brooks, der einfach ein Dude ist, über den es jetzt nicht so viel zu sagen gibt, der einfach jemand ist, der seine Teams immer besser macht. Und Teams sind bisher jetzt immer dann schlechter gewesen und haben abgebaut, wenn er weg war. In Memphis, in Houston. Gut, Houston hat jetzt nicht konkret abgebaut, aber seine Präsenz dort fehlt massiv in meinen Augen. Mhm. Und dann ist er jetzt in Phoenix da und dann hat Phoenix jetzt so einen Aufschwung gehabt. Also da, wo er ankommt, vielleicht ist es so rum besser zu formulieren, nicht wenn er geht, bauen die jetzt konkret ab, aber wenn er ankommt, läuft es halt besser. Memphis, dann war er in Houston, ab da waren die gut. Dann kam er nach Phoenix und da waren die gut letzte Saison. Also ist jemand, der ja irgendwas auf jeden Fall Positives verändern zu scheint und dementsprechend hier an 11 war jetzt für mich absolut gar kein Thema für dieses höhere Tier. Aber dann in diesem nächsten Tier, bei den Plätzen 11 bis 14, habe ich mich dann richtig schnell auch für ihn an der obersten Position entschieden.
Ja, same. Dann gucken wir mal, ob es so weitergeht. Wen hast du an 12?
Ich habe an 12 Kyle Kuzma.
Ja, okay. Geht nicht so weiter.
Nicht, weil er heute noch besonders gut ist, weil das ist er leider nicht, aber NBA-Champion, wertvoller Contributor zu dieser Championship, Erwartungen dermaßen übertroffen, immer noch unerklärlich für mich, warum er so abgebaut danach hat, aber ich habe ihn deswegen hier über Malik Monk oder John Collins, weil das Resümee da auch einfach besser aussieht, ein hervorragender Verteidiger gewesen, mal in seiner Karriere klasse Shooter, Shot-Creation-Anlagen gehabt. Unfassbar wichtig gewesen für die Lakers damals und dementsprechend hier an 12. Sieht natürlich blöd aus, wenn man jetzt die letzten 3-4 Jahre da stark mit einberechnet, aber ich denke jetzt, da wo wir uns bewegen, ob er nun am Ende 12. ist oder 14. oder 15., spielt jetzt auch nicht mehr so die ganz große Rolle. Er ist mit diesem Tier und ich habe ihn an 12.
Ja, völlig fair. Ich habe ihn an 14, also auch noch relativ deutlich in der Lottery drin. Wahrscheinlich. Ich habe Luke Kennard an 13. Wahrscheinlich ist das.
Nee, den habe ich falsch. Gar nicht mit dabei.
Ja, ja. Dann sollte ich wahrscheinlich. Komm, dann schiebe ich Kuzma noch an 13 spontan und Kennard auf den letzten Lottery-Spot runter.
Ich bin gespannt, was die Argumente für Kennard gegenüber entweder Malik Monk oder John Collins sind.
Nee, John Collins habe ich an 12. Den habe ich jetzt hier.
Okay, oben. Dann Malik Monk. Deswegen habe ich gesagt, ja. Entweder. Weil ich nicht wusste, welchen von den beiden du an 12 hast.
Ich habe Collins an 12, weil ich den individuellen Peak von John Collins höher einstufe als den von Kuzma. Du hast natürlich völlig recht mit dem Contributing zu einem richtig guten, zu einem Titelteam letztendlich in der Bubble. Das hat Collins nicht vorzuweisen. Und Kuzma hat halt auch 2 Jahre lang bei den Wizards echt geile Zahlen aufgelegt, die aber halt dermaßen unbedeutend waren im Großen und Ganzen. Und da würde ich diesen Collins 22 und 10 Borderline All-Star Peak, den er bei den Hawks hatte und auch die guten Rollen, die er bei den Hawks dann in der Folge noch einnehmen konnte. Er hatte jetzt in Utah vor 2 Jahren wieder so ein kleines Revival. Das würde ich einfach so einen Tick höher einschätzen als das, was ich von Kuzma bislang gesehen habe in seiner Karriere. Aber völlig, völlig knappe Kiste. Und wie gesagt, da von Kennard habe ich mich vielleicht ein bisschen hinreißen lassen vom Recency Bias, dass er halt einfach, ich glaube, Kennard hat jetzt halt bewiesen, dass er, oder hat an mehreren Orten sogar bewiesen, aber jetzt vor allem zuletzt bei den Lakers, dass er ein ernstzunehmender Teil eines ernstzunehmenden Teams sein kann. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Malik Monk noch nicht bewiesen oder noch nie beweisen konnte in seiner Karriere.
Naja, Monk war halt 5. beim Sixth Man of the Year in 2023, 2. beim Sixth Man of the Year in 2024. Und ich finde, dieses Level hat halt Luke Kennard nicht erreicht. Also ich glaube nicht, dass über Luke Kennard überhaupt jemals in irgendwelchen Sixth Man. Gut, bei Monk war es halt bei den Kings beide Male, aber dass Kennard auch nur ansatzweise so in irgendwelchen Sixth Man Debatten mit dabei war. Nicht, weil er die ganze Zeit Starter war, sondern weil er halt ein Bankspieler war, der aber nicht mal ansatzweise irgendwie als Sixth Man galt. Im Gegensatz zu einem Malik Monk, der jetzt auch vorletzte Saison noch 17 Punkte aufgelegt hat im Schnitt pro Abend. Nicht übermäßig effizient, aber man kann, denke ich, so oder so gehen. Also Kennard, auch alleine, weil er halt diese historische Dreierquote vorzuweisen hat, weil er bei den Lakers so gut war, kann ich schon nachvollziehen. Also ich habe Monk ja an 14. Mhm. Ich denke, Kennard ist in dem gleichen Tier.
Weil er sich halt immer wieder zu Beginn seiner Karriere in Detroit, dann bei den Clippers, dann bei den Grizzlies, jetzt zuletzt bei den Lakers. Also Kennard findet sich halt immer wieder bei Playoff-Teams als Rollenspieler. Und bei Monk ist der Regular-Season-Peak sicherlich höher gewesen. Aber Monk hat halt in seiner Karriere 7 Playoff-Spiele gespielt. Das war diese Erstrundenserie mit Sacramento gegen Golden State. und in denen hat er nicht wahnsinnig geil gespielt. Also es war so, ja, ist halt, war halt zuerst bei den Hornets in der Bedeutungslosigkeit und dann bei den Kings in der Bedeutungslosigkeit. Deswegen habe ich hier wahrscheinlich Kennard so einen Tick höher eingeschätzt.
Ja, wobei man halt bei Kennard irgendwo sagen muss, er sollte wahrscheinlich nicht in der festen Playoff-Rotation sein von irgendwelchen Teams.
Ja, vielleicht.
Also bei den Lakers, gut, die waren halt super verletzt und Kennard allein wegen der Defense sollte da kein Faktor sein. Atlanta in dem Jahr davor, müssen wir nicht drüber reden, dann war er halt in Memphis. Bei den Clippers hat er dann in den Playoffs in dem einen Jahr dann auch keine besonders große Rolle, 14 Minuten pro Abend gespielt. Die waren halt auch kein echter Contender. Also ich kann absolut nachvollziehen, was du meinst, wo du herkommst. Aber es war jetzt auch nie so, dass Kennard irgendwie Playoff-Minuten bei einem echten Contender richtig gesehen hat. Am ehesten habe ich eigentlich noch bei den Clippers, die in den Conference Finals waren, was jetzt aber auch schon wieder sehr, sehr lange her ist. Lass uns vielleicht doch ganz kurz zum Abschluss über dann die Spieler reden, die halt Zeit nicht reingeschafft haben, beziehungsweise über Spieler, die damals hochgepickt wurden, aber halt gar kein Faktor sind. Jonathan Isaac an 6. Das sah vor ein paar Jahren mal nicht so, also es sah von Anfang an schlecht aus, aber er hatte zumindest vor 2-3 Jahren in Orlando durchaus noch einen Wert, den er halt jetzt nicht mehr hat. Und dementsprechend in einem Redraft würde er wahrscheinlich relativ bald kommen jetzt. Aber war jetzt für mich kein super großer Faktor. Und dann hört es halt auch schon schnell wieder auf. Also
ich habe da tatsächlich, ja genau, also ich wollte gerade sagen, ich habe Lonzo und Fultz kämen dann wahrscheinlich trotzdem Bust.
Vor allem Lonzo.
Ding. Ja, kämen dann halt. Und auch bei Fultz sah das ja in Orlando ebenfalls, so wie bei Jonathan Isaac, nicht so verkehrt aus mal zwischendurch. Also ja, wahrscheinlich kämen die beiden hier dann so langsam.
Ansonsten George Jackson gar kein Faktor. Frank Ntilikina hat sich nicht gehalten, obwohl er defensiv mir gut gefallen hat in seinen ersten Jahren. Dennis Smith Jr. in Dallas war eine Katastrophe. Zach Collins, vor allem wegen Verletzung, konnte sich nie festsetzen in der NBA. Und dann Harry Giles, ja, das wird dann schon sehr, sehr dünn nach hinten raus und auch aus der zweiten Runde. Thomas Bryant ist jemand, der dann hier wahrscheinlich in der Top 20 landen würde, in einem Redraft, der zumindest ein paar gute Jahre hatte. Und ansonsten, ich weiß nicht, gibt's, das habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm.
Ja, ja.
Gibt's Spieler, die nicht gedraftet wurden aus diesem Jahr?
Keine Hochkaräter. Also im Jahr davor wäre es Fred VanVleet gewesen. Und die beiden so besten Spieler, die halt heutzutage NBA-Rollenspieler sind, sind Luke Kornet und Simone Fontecchio, die undrafted aus dem Jahrgang quasi rauskamen und in die NBA kamen, die wahrscheinlich auch beide in der Top 20 wären, wenn wir die hier fertig durchranken.
Ja, es ist nicht der allerbeste Jahrgang, ist auch nicht der allerschlechteste. Nicht 2018-Level, aber auch nicht 2024 natürlich. Es ist ein guter Jahrgang.
Überrascht, muss ich sagen. Also ich hatte, wir haben gesagt, okay, komm, wir machen diese Abstimmung, wir lassen das Fußvolk entscheiden. Und ich war relativ fest davon ausgegangen, dass das Ergebnis auf 21 fallen wird, die Franz-Class. Und dann war ich ziemlich überrascht, dass es dann auch deutlich, wir können vielleicht mal die Percentages, ich guck's mal kurz nach, es waren auf jeden Fall über 50%, die sich für 2017 ausgesprochen haben. Das hat mich ein bisschen überrascht.
17 ist halt der Sweet Spot. 14 ist vielleicht schon ein bisschen zu lange her. Der von Franz noch nicht lange genug. Ich bin immer kein Fan, das zu früh zu machen. Also ich würde jetzt niemals einen 2024er Redraft machen, aber 17 ist halt sweet, weil das eine Region ist, da sind viele jetzt noch so in ihrer Prime. Wir wissen, was das für Spieler sind. Du hast ja am Anfang gesagt, ihr habt relativ fertig schon und sie sind halt aber auch noch bedeutend genug. Wenn wir jetzt, keine Ahnung, 2011 oder so machen, das sind Spieler, von denen ja keiner mehr groß ein Faktor ist und dementsprechend
53% waren für 2017, 31% für 2021 und 16% für 2014, also wie du eingangs gesagt hast, das machen wir auf jeden Fall gerne wieder, indem, dass wir euch dann nächstes Mal entscheiden lassen, welchen Jahrgang wir uns vorknüpfen. Ansonsten, liebe Freunde, wir hören uns auf jeden Fall, das haben wir vorhin beschlossen, egal was der gute Herr James macht und was er nicht macht. Wir hoffen natürlich sehr drauf, dass die Bombe platzt irgendwann in den nächsten Tagen und werden dann schnellstmöglich für euch mit einer Supporterfolge am Start sein. Aber selbst wenn das nicht passiert, werden wir uns Richtung Wochenende mal hinsetzen und ein paar der anderen News abklappern. Wir haben einen Lu Dort Zachary Risacher Trade gesehen, der natürlich gerade für mich aus Hawks Sicht nicht uninteressant ist. Wir haben eine Investigation in die Gary Trent Jr. Vertragsverlängerung. Wir haben, was haben wir noch? Die Lakers haben Matisse Thybulle gesigned. Also es gibt dann doch so ein paar Kleinigkeiten zu besprechen. Das werden wir tun, irgendwann im Laufe der Woche im Supporterfeed, patreon.com/ Double Step Back. Gerne mal vorbeischauen, wenn ihr nicht schon Teil des Team Double Step Back seid. Und natürlich hoffen wir, dass die LeBron James Personalie zu besprechen gilt. Bis dahin, vielen, vielen Dank wie immer fürs Einschalten, für euren Support, für eure Liebe. Macht's gut, Freunde. Double Step Back out. Ciao.
Ciao.